5, 6, 7, 8. 8-mal deutscher Meister, musste ich hier gerade in den Statistiken nochmal nachlesen. Und 6-mal den DHB-Pokal gewonnen hat er auch noch. Und Handball-Weltmeister 2007 war er natürlich auch. Ja, die Rede ist von Dominik Klein. Unser Gast hier beim Comeback Songer Podcast, Folge Nummer 5. Und dazu heiße ich euch recht herzlich willkommen. Ja, ich habe mich mit Dominik in München getroffen. Dort lebt er jetzt, nachdem er seine aktive Handballkarriere beendet hat. Und habe mit ihm über seine große Verletzung in seiner Karriere gesprochen. Denn eigentlich war Dominik recht verletzungsfrei die ganze Zeit. Hat sich dann aber im Jahr 2015 bei einem Bundesligaspiel gegen Erlangen das Kreuzband gerissen. Wie er das Ganze erlebt hat und wie für ihn die Reha war. Und vor allem, wie sein Comeback-Spiel war. Darüber haben wir gesprochen und ich kann euch sagen, das ist sehr interessant, da mal reinzuhören, was er dazu berichten hat. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Comeback Songer Podcast Folge Nummer 5 und wir steigen direkt ein ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören.
Das hieß ja immer die kleinsten Gummibänder, was ich von meinem Bruder eigentlich mitkriegen sollte, weil der nie verletzt war. Ich selber hatte auch während der ganzen Karriere eben keine Verletzung, bis es zu dem Tag kam, als wir in Erlangen waren, gegen Erlangen gespielt haben, in Nürnberg, in der Arena, THW Kiel gegen HC Erlangen. Und das war 2015 im März, ganz genau der 30. März, weil am 1. April habe ich damals die Diagnose bekommen und es war kein April-Scherz, dass mir das Kreuzband gerissen ist.
Hm. Und das war zu dem Punkt tatsächlich, du warst in deiner Karriere da schon sehr weit, hast etliche Titel gewonnen, jahrelang beim THW Kiel gespielt, Nationalspieler und, die Zuhörer werden deine Erfolge kennen, tatsächlich dann wirklich die erste schwere Verletzung, so in dem Sinne.
Ja, und es kam natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo es für mich überragend lief. Ich hatte ja mit Rune Dahmke auf der Position einen Jüngeren an meiner Seite und war sozusagen beim THW Kiel auch zum ersten Mal die klare Nummer 1, wo man ja wirklich in den letzten Jahren davor sowohl mit Henrik Lundström als auch mit Gudjon Valur Sigurdsson jemanden an seiner Seite hatte, wo man immer Konkurrenzkampf hatte. Natürlich ist es immer ein konkurrenzbelebtes Geschäft. Auch Rune Dahmke ist Nationalspieler zu der Zeit dann auch geworden. Was ich damit sagen will, ich hatte zum ersten Mal so dieses Vertrauen bei dem besten Verein der Welt, die klare Nummer 1 zu sein und dann in einer Phase eine Verletzung zu bekommen, wo man sich wirklich top gefühlt hat. Die ganze Vertragssituation, die ja im Vorfeld auch noch lief, spielte alles so ein bisschen mit ein. Also ich war in der Saison auf jeden Fall auf einem ganz, ganz hohen Level und kam dann zum ersten Mal zu einer ganz großen Verletzung, wobei ich im Nachhinein sagen kann und bin eigentlich froh darüber, dass ich diese Verletzung nie habe missen wollen.
Wieso?
Naja, weil ich in dieser Zeit sehr viel über meinen Körper gelernt habe. Ich habe im Leben, wo ich immer Bausteine übereinander gesetzt habe, wo man auch immer wieder ein großes Fundament hatte, an Basis, an Werten, was man von zu Hause mitbekommen hat. Also diese Karriere im Sport oder speziell im Handball ging bei mir immer stetig bergauf. Und diesen Rückschlag erlebt zu haben, dann eine große Motivation zu finden, war für mich irgendwie im Nachhinein eine große Erfahrungsschatz, den ich mit Sicherheit in Zukunft, wenn ich mich als Trainer sehe, als Manager, als Motivator, werde ich auf jeden Fall immer ein besseres Verständnis für Leute haben, die so ein Comeback vor sich haben oder so einen Rückschlag vor sich haben.
Okay, aber das siehst du jetzt mit einem gewissen Abstand zu dem ganzen Ereignis. Ich meine, jetzt, wenn man zurück auf den Tag kommt, als die Verletzung passiert ist, da war das, hast du wahrscheinlich nicht so gedacht. Da war erstmal, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, weil die Frage stelle ich immer gerne. Ist natürlich auch meistens eine sehr allgemeine Frage, weil was fühlt man denn in dem Augenblick, als es passiert ist?
Also kannst du das mal kurz ein bisschen erklären. Da gibt es eine kleine Vorgeschichte an dem Tag selber. Also sprich, wir haben in Erlangen dominiert. Wir waren bis zur Halbzeit plus 5 vorne. Ich hatte allerdings zur 20. Spielminute einen Pferdekuss bekommen ins linke Knie, an den linken Oberschenkel und habe mir den bandagieren lassen. Ich war in dem Moment schon voll im Spiel, habe sogar meine 3, 4, 5 Tore schon gehabt und wollte aber bis zur Halbzeit durchziehen. Habe mir auch dann nochmal im Timeout von dem Physio mir das bandagieren lassen. die ganze Saison lief schon super, in dem Spiel wieder, du hast deinen Flow, du willst das Ding noch durchziehen. Mhm. Und dann, ja, 2 Minuten vor Halbzeit laufe ich einen Gegenstoß, drehe mich um, gucke nach dem Ball und krieg dann von einem mitlaufenden Gegenspieler einen Zusammenprall. Und es hat sich angefühlt, als würden sich so Sehnen überlappen. Also es war wirklich so ein Spiel, was ich gespürt habe im Knie, habe mir auch direkt das Knie gehalten, werde ich auch nie vergessen. Und dachte mir aber, ja komm, geht schon. Ich konnte tatsächlich auch zur Bank wieder zurücklaufen. Danach war Halbzeit, wir sind in die Kabine gegangen. Wir hatten leider keinen Mannschaftsarzt dabei, sondern von Erlangen kam dazu, hat das kontrolliert. Schubladentest, wie man so schön sagt, war erstmal negativ. Wir haben das Ding bandagiert, ich in meinem Kopf wieder durchgegangen. Die Kleins haben Gummibänder, ihr habt Glück im Unglück, passiert nichts. Jedoch habe ich dann nach dem Spiel mit meiner Frau telefoniert und Isi hatte auch schon einen Kreuzbandriss, hatte schon andere Verletzungen und ihr habe ich genau diese Situation geschildert, was ich in dem Moment gespürt habe, sprich dieses Überlappen von Sehnen oder dieses, was man dann im Gelenk passiert, hatte sie unkommentiert gelassen. Und einfach nur gesagt, ja, komm erstmal zurück nach Kiel. Und
sie wusste, was du hast.
Und sie wusste direkt, was ich habe. Hat auch direkt mit meinen Eltern kommuniziert, weil natürlich das ein Fernsehspiel in dem Moment war oder viele aus der Halle schon mitbekommen haben, dass ich mich da verletzt habe und auch nicht mehr weiterspielen konnte. Ja. Auf jeden Fall hatte sie direkt meine Eltern und meine Familie informiert. Stellt euch mal darauf ein, dass Dominik eine größere Verletzung hat.
In der Zeit saß du im Bus nach Hause und hast eigentlich so noch recht positiv gedacht.
Ja.
Weil, wie gesagt, der Schubladentest war negativ.
Genau, also
das ist ja oft ein guter Test, um gleich festzustellen, ob es was ist. Ne?
Genau, ist, richtig. Und dann auch noch eine Aussage von einem Arzt in dem Moment zu haben, dass er da die Hoffnung nicht aufgibt. Und ich natürlich konnte laufen durch Bandage und
wird kühlen. Schon nicht so schlimm sein.
Wird schon gehen. Mhm. Und dann gab es am Tag darauf direkt das MRT, beim eigenen Mannschaftsarzt und der kommt mal kurz aus dem OP in den Raum rein und Isi war auch dabei, meine Frau, und er so typisch zwischen Tür und Angel, zwischen einer OP und der anderen, kurz auf die Bilder geguckt und gesagt, ja klar, morgen um 7 Uhr bist du da. Ich so, was, morgen um 7 Uhr bist du da? Ja, das Ding ist durch, ist eine klare Sache, Kreuzbandriss. Und dann war der Moment da, den ich so auch noch nie erlebt habe, weil eben das die erste Verletzung war. Tränen, Ausbruch, völlig zusammengeklappt. Ja, war tatsächlich so.
Vor Ort?
Vor Ort in dem Besprechungszimmer.
Weil es dann auch doch so überraschend kam für dich auf einmal?
Ja, weil das war so ein Wabonspiel, Hoffnung, vielleicht 3-4 Wochen oder nur mal kurz, vielleicht ist ja nur ein bisschen Flüssigkeit drin und so weiter, was mir da alles durch den Kopf geht. Und ich bin froh über diesen Moment, den ich da hatte, auch wieder im Nachhinein gedacht, weil jede Verletzung oder jede Diagnose sollte diesen Moment haben, um dann im Anschluss wieder nach vorne blicken zu können. Das war für mich so ein Moment, der Tag ging ja noch weiter. Zum ersten Mal Diagnose Kreuzbandriss. Was hat das alles für Folgen? Hast natürlich mit deiner Frau jemanden an der Seite, der schon Erfahrungen hat. Sprich, da tauschst du dich auch wieder ganz anders aus. Und ich wusste, dass ich am nächsten Tag direkt operiert würde. Ich habe am Abend natürlich nicht geschlafen. Ich habe Schweißausbrüche im Bett gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, ey, wie soll ich das morgen durchstehen? Das war so ein Bauchkrampf.
Hattest du schon mal so eine schwere OP überhaupt? Also hast du doch einfach ein bisschen Angst gehabt vor dem, was da passiert?
Ja, weiß nicht, ob das an der OP lag. Das glaube ich lag mehr an der ganzen Situation. Es lag an der ganzen Situation, was so eingespielt hat, überhaupt nicht zu wissen, was kommt auf einen zu, also was ist das, was kommt da die nächsten Monate, wie wird die OP, aber ich habe zu unserem Mannschaftsarzt in der Nacht gesagt, ey, keine Chance, morgen, ich bin völlig durch, wie soll ich da mich auf dem OP-Tisch bringen, durch Schweißausbruch etc., aber dann OP hinter sich gebracht, alles gut gelaufen, aufgewacht und im Krankenbett nach vorne geschaut. Ab dem Zeitpunkt wirklich Optimist gewesen. Und das Wenn ich mir das überlege, wie das zustande gekommen ist, dass man so einen Zusammenbruch hatte, erst die Hoffnung noch einen Tag vorher, selbst Karrierehöhepunkt und dann irgendwie trotzdem diesen Optimismus sofort wieder da zu haben. Keine Ahnung, wer mir das geschenkt hat, wer mir diese Gene gegeben hat. Mhm. Auf jeden Fall war das irgendwie eine tolle Erfahrung, wenn man auch weiß, wie es natürlich dann ausgegangen ist.
Ja, darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Ich will nochmal kurz zurück zu jetzt dem Tag der OP. Das ging ja alles, hast du ja schon gesagt, sehr, sehr schnell. Das ist ja auch immer das Schöne beim Profisport und auch immer für andere, die jetzt vielleicht zuhören, überraschend, wie schnell das alles gehen kann, dass man tatsächlich am nächsten Tag, so jetzt im Fall von Martin Strobel war es ja auch so, der wurde ja wirklich am nächsten Morgen direkt operiert. Das ist natürlich toll, dass es so geht. Das ist auch extrem wichtig, dass es oft sehr schnell geht. Wie waren denn die 24 Stunden eigentlich danach? Hattest du da extreme Schmerzen eigentlich? Oder waren da die Schmerzen auch schon wieder ein bisschen abgeklungen? Und wie hat sich das damals angefühlt nach so einem Kreuzbandriss?
Nee, die waren auf jeden Fall da. Ich kann mich.
Konntest du aber laufen, ne?
Nee.
Humpeln.
Ja, ich bin mir eigentlich gar nicht mehr so sicher. Ich weiß nur, dass ich zur Aufmunterung dann unseren Sohn dann an der Seite hatte, der gerade mal ein Jahr geworden ist und man da völlig andere Gedanken haben wollte. Nochmal auf diesen Optimismus angesprochen. Ich war dann auch, wollte dann alle negativen Dinge auch so ein bisschen verdrängen. Ich war immer da, ich habe alles gespürt, ich habe alles wahrnehmen wollen, ich habe sehr viele Fragen gestellt. Klar ist das.
Du warst aber in Vollnarkose dann, ne?
Ja. Ja, zumindest, wenn du jetzt an die 24 Stunden danach ansprichst.
Achso, okay, da hast du
viele Fragen gestellt. Da bin ich dann so gewesen, dass ich einfach. Ja, auch da wieder eine große Ungeduld gespürt habe, die dann natürlich auch in Fragen an meine Frau, die dann immer wieder nur Kopfschütteln nehmen, sagen, jetzt lass es doch einfach mal zu, weil ich natürlich dann gefragt habe, warum ist das jetzt da und da, das spürt sich ja so. Also man kriegt auch ein ganz starkes Bewusstsein für seinen Körper. Ich hatte natürlich diese Leidenserfahrung, dass ich dann immer so eine taffe Frau neben mir hatte, die dann immer gesagt hat, ja, das ist jetzt so. Ja, damit konnte ich aber in dem Moment auch nichts anfangen.
Ja, wir Männer jammern ja auch manchmal ganz gerne. Ne? Das ist ja so, ja. So selber hast du irgendwie, um mal jetzt was Positives zu reden, ich meine, so eine OP ist ja auch immer ein Erlebnis im Krankenhaus. Ist natürlich nichts Schönes, aber wie war das so, im Krankenhaus dann aufzuwachen? Du hast ja schon gesagt, du bist ziemlich optimistisch aufgewacht. Warst eigentlich scheinbar, so wie es klang, gleich guter Laune. Aber das kann ich ja gar nicht so ganz glauben, weil ich wurde auch schon operiert. Also es ist schön, dass du so warst, aber gab es da nicht irgendwie auch trotzdem irgendwie Ängste? Oder man rechnet ja dann auch gerade bei einem Kreuzbandriss. Da weiß man ja eigentlich von vornherein, aus Erfahrung auch von anderen Sportlern, okay, ich bin mindestens mal ein halbes Jahr weg. Mhm. Und für einen Sportler, man will ja immer nur direkt, wann kann ich wieder spielen? Das ist ja oft die erste Frage, die man beim Arzt stellt. Wie ging das denn durch deinen Kopf?
Da gibt es auch so einen Vorgedanke, den ich während meiner Zeit beim THW Kiel hatte. Da kriegt man ja zwangsläufig durch den Mannschaftssport oder durch den Handball-Profisport mit, wie es anderen ergeht, wenn man so zurückkommt oder wenn man so eine schwere Verletzung hat. Und ich habe mir damals schon immer auch, wenn ich das analysiert habe oder beobachtet habe, immer geschworen, ich brauche jetzt einen Plan. Ich brauche jetzt was, wo ich genau hingeführt werde, dass ich Ziele habe, dass ich einen richtigen Reha-Plan habe, richtige Physiotherapeuten habe, dass ich nicht, und das muss man leider immer wieder sagen.
Das waren deine Gedanken direkt noch im Krankenhaus?
Ja, ich war schon
zielgerichtet. Also du warst nicht irgendwie ein bisschen leer im Kopf und hast erstmal jetzt nur von Tag zu Tag gedacht, sowieso wie das jetzt klingt, sagst du ja auch und hast du ja direkt wirklich sehr weit nach vorne gedacht.
Ja, aber ich glaube, so war ich, weil es eben diesen Moment der Enttäuschung und dieses Loslassens, dieses Heulens und dieses Zusammenbruchs, den gab es schon. So, mit dem kann ich mich jetzt auch nicht mehr beschäftigen. Sprich, ab jetzt müssen Lösungen her, müssen Fragen her, müssen Antworten her, die ich halt im Kopf habe. Ich bin halt da sehr, sehr sensibel, deswegen, ich glaube auch nicht, dass es die einfachste Zeit für meine Physiotherapeuten während der Zeit war, weil ich einfach so ein sensibler Spieler und Mensch bin, um alles auch vielleicht in gewisser Form perfektionistisch angegangen bin. Nur auch das war wirklich in meinem Kopf zu sagen, so, ich brauche jetzt den Plan, den Physio, wir müssen kommunizieren, am liebsten schon eine Gruppe zusammenstellen, wie können wir die ersten Schritte erreichen. Und das ist nicht immer einfach, auch im Profibereich, wo man einfach eigentlich denkt, da ist alles immer zusammen. Nein, da gibt es eine andere Physiopraxis, da gibt es einen Arzt, der in dem Krankenhaus operiert, dann gibt es einen Trainer oder einen Athletiktrainer, der das schon wieder einbringen will. Also das war nicht so einfach, deshalb wusste ich, okay, jetzt kommt eine Zeit, wo ich wirklich...
verletzt sein ist ziemlich anstrengend. Also wie du schon sagst, also man hat viele Termine dann, Reha, Physio hier, Physio dort, also man muss echt... viel wahrnehmen in der Zeit. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Wie sah es dann, guck mal, erstmal so eine Woche danach, wie sah die aus? Also so frisch nach einer Kreuzband-OP. Was kann man da machen oder was konntest du machen?
Auch da gibt es ja zwei Unterschiede. Ich weiß nicht, wie das bei dir selber war. Es gibt ja die passive Bewegungsschiene oder die aktive Bewegungsschiene. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, ich hätte die passive, sprich, wo man nur sein Bein reinlegt und dein Bein wird von alleine bewegt. Mhm. Ich hatte eine aktive, sprich, ich hatte mein Bein reingelegt und konnte quasi einstellen und konnte selber aktiv diese Schiene bewegen mit meinen...
Direkt im Anschluss, also relativ schnell.
Ja, also natürlich mit den ganzen Hochlagern und Lymphdrainagen, was so passiert, aber schon relativ kurz danach hat man ja schon seine Schiene oder seine Bewegungen bekommen. Und warum ich im Nachhinein das so sage, weil man wünscht sich dann auch mal die Zeit, wo man einfach mal das Knie machen lässt. Also vielleicht hätte das für mich einfach so vom Typ her einfach auch mal gut getan zu sagen, komm, jetzt machst du, legst du einfach mal rein und das Ding wird bewegt. Im Gegensatz zu mir dann, wo das ja schon auch eine gewisse Anstrengung auch ist, das immer wieder machen zu müssen. Aber und ansonsten ist natürlich auch da wieder der Profi-Status oder die Physiotherapeuten, die beim Verein angestellt sind, die kamen dann auch nach Hause und haben einen da auf der Couch behandelt. Aber das war schon so die Woche danach.
Ja, jetzt war das ja auch eigentlich, weil wir haben schon angesprochen, du hattest vorher noch keine schwere Verletzung, wahrscheinlich immer kleine Blessuren, wie man das halt hat im Handball, eine Zerrung mal da und so, wo man aber nie jetzt wirklich lange Zeit ausgefallen ist. Angesprochen, die Gummibänder der Kleins, ne, hast du ja schon gesagt. wie war das für dich jetzt von der Gefühlslage her, wenn dann tatsächlich dir dann auch bewusst wurde, ich spiele erstmal die nächsten Monate kein Handball, weil mein Handball ist dein Leben. Und das war für dich eine neue Situation. Wie bist du da rangegangen?
Unterschiedlich, denn ich bin ja nicht nur Handballer, deswegen, weil es Spaß macht, sondern weil die Gemeinschaft und der Mannschaftssport so für mich immer wichtig war und ich immer auch ein Teamplayer an allererster Stelle bin. Das heißt, für mich hat sich auch die Frage gestellt, verarbeitest du das Ganze jetzt, um auch weiterhin bei der Mannschaft zu sein, oder willst du dann auch mal die Zeit nutzen, für dich selber zu arbeiten, was ich immer sehr gut konnte schon, auch während meiner Handballkarriere. Ich konnte auch sehr gut alleine im Fitnessstudio sein, was man ja während der Reha-Zeit komplett für sich allein ist. Also die machst du ja eben nicht mit der Mannschaft. Ja. Nur es hat mir dann auch immer gut getan, Wochenends natürlich bei den Spielen dabei zu sein oder auch mal im Training vorbeizuschauen. Nur da habe ich auch relativ schnell auch gemerkt oder mich in die Lage versetzt, als ich gesunder Spieler war, wie habe ich den verletzten Spieler, der mal in die Halle kam, wahrgenommen. Weil ich habe mehr so an die Mannschaft gedacht, lasse ich sie jetzt im Stich, wenn ich mal nicht da bin? Oder ist es vielleicht sogar so, dass man ja als aktiver Spieler so im Tunnel ist, auf Spielvorbereitung, auf generell Training, Taktik, dass man eigentlich wenig wahrnimmt, wer kommt eigentlich? Ja. Es ist ja ein Kommen und Gehen von Spielern, von Physiotherapeuten, von Offiziellen. Und das Bewusstsein habe ich mir relativ schnell angeeignet, dass ich sage, okay, jetzt kommt eine Phase für mich, was ich sehr gut kann in der Reha-Zeit, und nehme mir auch Zeit, um meinen Körper besser kennenzulernen.
Also genau, weil du früher schon immer sehr viele auch nebenbei alleine trainiert hast, du kanntest das so ein Stück weit, quasi extra Stunden irgendwo alleine zu trainieren. Ich darf dazu sagen, ich kenne dich ja schon eine Weile, ich kenne die Geschichten aus Obernburg, wo du auch quasi damals schon einen Hallenschlüssel hattest und alleine oben in der Halle warst und dort für dich trainiert hast. Deswegen war es dir nicht fremd, alleine zu trainieren und so gesehen keine ganz neue Situation. Nur halt jetzt auch mit einem klaren Ziel. Es ging natürlich um dein Knie, das wieder fit zu machen. Kurz mal dann ein bisschen vorweggreifen. Wie lange war dann tatsächlich deine Ausfallphase? Kannst du das mal kurz rekapitulieren?
Acht Monate. 30. März ist passiert und erstes Spiel war 6. Dezember im gleichen Jahr 2015.
War das das Spiel in der Champions League?
Richtig, das Spiel.
Ja, da gibt es auch noch ein ziemlich eindrückliches Video. Da werden wir euch mal noch den Link zeigen dazu, wenn es das noch gibt. Ich gehe mal davon aus. Ja, dann können wir ja gleich mal drüber sprechen. Also wir haben ja das Thema Comeback Stronger und ja, war bei dir ziemlich zutreffend, würde ich sagen. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was in dem Spiel passiert. Das war tatsächlich dein erstes Spiel nach der Verletzung.
Richtig. Wir hatten ein Champions League-Spiel gegen Veszprém, Gruppenphase. Ja, auch ziemlich wichtig auf dem Weg zum Final Four natürlich. Und es war Halle voll, wie immer. Kieler Ostseehalle, jetzt Sparkassen Arena, war natürlich auf dieses Spiel fokussiert. Generell Champions League Stimmung in Kiel war immer was Besonderes. Und was dann so gegen Ende der, also genau, im Vorfeld muss man sagen, 3 Tage vorher gab es ein Spiel in Stuttgart. Und da war ich schon im Kader gewesen. Nur da hat Alfred dann irgendwann gesagt, ich möchte dich jetzt bei so einem Spiel, wo es schon entschieden ist, nicht mehr reinbringen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die nächste Woche. Da haben wir noch mal eine Woche. Sprich, da ist das Spiel in Stuttgart schon gelaufen. Und dann gab es den Moment, und da muss ich Alfred großen Hut vorziehen, weil ich war einfach heiß. Ich habe gespürt, dass ich jetzt vielleicht der Mannschaft in der Phase, wo es nicht so gut lief, 6 Minuten vor Schluss waren wir mit 2 Toren hinten. Und ich bin dann zu Alfred aufgestanden tatsächlich während dem Spiel und habe ihm an der Seitenlinie gesagt, ey, wollen wir nicht nochmal einen kurzen Push in die Halle geben? Lass mich mal kurz reingehen. Wechsel mich ein, mal gucken, was passiert. Vielleicht kocht die Halle nochmal über. Wir drehen das Ding noch. Und er ist damit unkommentiert weiter auf und ab gelaufen, wie er das immer macht, und hat dann tatsächlich 5 Minuten vor Schluss gesagt, ja, machen wir. So, und
was die Zuhörer gerade nicht sehen können, weil wir sind ja kein optisches Medium. Dominik hat gerade Gänsehaut, wenn er davon spricht.
Ja, und das hält noch immer an. Ja. Denn dann ist Folgendes passiert, und das hat Alfred auch damals kommentiert. Ich bin reingekommen, die Halle natürlich aufgestanden und gejubelt nach 8 Monaten.
Also nur ganz kurz, das heißt, du hast das ganze Spiel noch gar nicht gespielt?
Nein. Ich war 55 Minuten.
Du warst eigentlich auch gar nicht eingeplant, so ungefähr.
Ja, anscheinend. Ja. Nur dann bin ich halt eben, ich meine, so lange war ich dann jetzt schon auch mit Alfred zusammen oder für den Verein gespielt, dass ich gesagt habe, okay, komm, wir haben uns, ich bin bereit, ich bin spielfähig, vielleicht kann das jetzt nochmal einen Push geben, den es dann auch gegeben hat. Die Halle stand, als ich eingewechselt wurde, und auch gleich im ersten Angriff.
Wie stand es da gerade?
Ich glaube -2. Mhm. Und im ersten Angriff kriege ich dann auch noch den Ball, nehme ihn mir, Winkel okay, aber verworfen. So, und das hatte damals auch im Nachhinein Alfred Gislason kommentiert, indem er gesagt hat, ja okay, jetzt kannst du ihn eigentlich nicht mehr wieder zurücknehmen, den musst du jetzt nach 8 Monaten drauflassen. Ich kriege im übernächsten Angriff die gleiche Situation, werf wieder, der Ball geht rein. Und es steht unentschieden. Somit war noch auf der Uhr 45 Sekunden.
Wie musstet ihr spielen, damit es weitergeht?
Naja, das war eine Gruppenphase. Ah, ja. Einfach wichtige 2 Punkte auf dem Weg zum Final Four. Und
also ihr musstet gewinnen.
Wir wollten, mussten gewinnen, wie immer. Genau, die Erwartungshaltung ist. Ja. Und es gab dann die Situation 45 Sekunden vor Schluss oder fast sogar 45 Sekunden vor Schluss, Timeout. Wir haben den Ball, es steht unentschieden, und wie die Hektik immer dann so ist, was machen wir? Wir sagen einen Spielzug an, alles klar, in Ruhe. Und das war ein Spielzug, wo ich einlaufen soll, sprich von links außen, eingelaufen an den Kreis, mach aber dann instinktiv was alle anderen nicht gedacht haben, sondern lauf direkt wieder zurück, was man ja jetzt ab und zu immer mal sieht. Man läuft als Linksaußen ein, läuft dann hinter der Abwehr wieder einfach, schleicht sich zurück.
Große und Kunst dabei, nicht in den Kreis zu treten.
Das kommt dahin noch hinzu. Auf jeden Fall, die Uhr läuft runter, es sind noch 5 Sekunden zu spielen. Klein läuft wieder zurück, ist frei, winkt mit den Armen. Veszprém, Abwehrspieler, kapiert die Situation überhaupt nicht. Ich stehe glockenfrei. Marco Wuhin gibt mir den Ball und ich werfe das entscheidende Tor. Wir laufen zurück, wir gucken alle auf die Anzeigetafel. 3, 2, 1, schnelle Mitte, abgepfiffen. Und plötzlich kommt ein Schwall an Spielern auf mich zu und ich weiß gar nicht mehr, ich musste mich retten. Wer weiß, was da passiert ist. Wir hatten da einige Schwergewichte
bei uns. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, der Jubel fing eigentlich irgendwo Mitte des Spielfelds an, endete dann im Tornetz irgendwo.
Genau, so war es. Das war natürlich unfassbar, dass da halt die ganze Halle halt natürlich ausgerastet ist und einem das gegönnt wurde, dass das so lief. Krass. Ein unglaublicher Moment. Ich hoffe wirklich, dass man diesen Link nochmal irgendwo aufgreift.
Ja, vor allem mit der Vorgeschichte, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass du ja mehr oder weniger selbst ein bisschen eingewechselt hast. Oder auch.
Ja, das klingt vielleicht ein bisschen blöd jetzt in dem Moment, aber da denke ich halt mehr auch an die Mannschaft, an das Team, an den Verein. Ja. Und Alfred in dem Moment, dass er das so mitgemacht hat, daran merkt man ja auch, dass er immer auch für diese, dass er sich schon dann Gedanken macht, wenn man ihm dann auch was mitgibt. Aber was da entstanden ist, war natürlich Kopfschütteln. Man kann sich ja vorstellen, was danach in mir passiert ist, wenn man mal aus der Halle geht. Witzigerweise habe ich an diesem Spieltag eine Loge für all diejenigen bezahlt, die mich auf dem Weg zum Comeback begleitet haben. Also ich hatte alle eingeladen, Physiotherapeuten, Freunde, Ärzte.
Da hast du ja ein kleines Spektakel für die vorbereitet.
Dann habe ich tatsächlich, was man ja so einfach nicht planen kann, das kommt halt dann in dem Moment. Und wenn man außerhalb der Halle dann irgendwann mal kurz spaziert an der frischen Luft und Freunde, die einem sehr nahe stehen, denen ich dann die Frage stelle, warum? Warum ich? Warum passiert sowas? Weil das war ja ein Szenario, was man so nie schreiben würde. Mhm. Und da kam eine ganz tolle Antwort von einem sehr engen Freund, der gesagt hat, wenn man im Leben viel gibt, dann kriegt man auch was zurück. Und vielleicht in solchen Momenten hat man was zurückbekommen. Und das war einfach ein sehr, sehr emotionaler, wenn nicht sogar einer der emotionalsten sportlichen Momente, die ich hatte.
Ja, ich meine, die Konstellation mit so einer Verletzung im Vorfeld, witzigerweise hat mein letzter Gast Ruth Spielmeier gesagt, das Schönste am Sport ist das Comeback. Das klingt ja eigentlich erstmal ein bisschen komisch, weil man möchte ja im Sport eigentlich gar nicht verletzt sein. Und solange man nicht verletzt ist, gibt es in dem Sinne eigentlich auch kein wirkliches Comeback. Aber ich glaube, das beschreibt die Gefühlslage auch ganz gut. Ich meine, wenn man mal so eine Phase hatte, wo man lange verletzt war, und jetzt in dem Fall, wie es bei dir ist, wo es wirklich so sozusagen so ein Happy End hat, wobei das war ja nicht das Ende, es war einfach nur dann wieder das erste Spiel, dann kann man diesen Satz, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, oder?
Total. Und auch da wiederhole ich mich auch wieder, ich möchte es eben deswegen auch nicht missen. Hm. Weil ich A, sowas in dem Sport dann erleben durfte oder in meinem Sport erleben durfte und auch was das alles mit sich gebracht hat. Diese 8 Monate waren ja, die waren so voll gepackt mit Erfahrungsschätzen, dass ich wirklich gesagt das nicht missen möchte. Und das ist natürlich dann so emotional. Nicht immer wird das so ein Ende oder so ein Happy End, wie du sagst, haben. Aber es wird auf jeden Fall eine Erfahrung sein, die einem fürs Leben sehr, sehr weiterhilft.
Hat dein Knie das alles gut verkraftet? Na klar, in so einem Augenblick unfassbar viel Adrenalin, da spürt man eh nichts. Aber war somit generell mit dem Knie dann wieder alles gut in den Wochen danach?
In der Tat habe ich dann nochmal ausgesetzt, weil wir hatten ein Spiel, wo ich nochmal einen Zusammenprall hatte mit Holger Glandorf.
Beim Spiel gegen. Der hat spitze Knochen.
Der hat spitze, der geht auch immer da rein, wo es weh tut. Allerdings diesmal für beide.
Weil du bist auch so einer mit spitzen Knochen, ne? Seid von der Körperstatur ein bisschen ähnlich.
Das ist ja auch der Punkt. Es geht ja mit diesem Comeback-Spiel oder Wiedereinstieg ist ja noch nicht getan. Du musst ja weiterhin immer wieder vorbereiten, das Knie auf die Belastung vorbereiten. Und das habe ich auch interessanterweise durch einen Neuroathletiktrainer erfahren dürfen, den ich gerne in dieses Comeback-Geschichte mit einbringen möchte, weil alles, was neuroathletisch vom Kopf gesteuert wird, jede Verletzung ist ja quasi eine Schwächung von dem Informationsfluss von Kopf zur Verletzung, zu Knie, Gelenke, was auch immer, Muskeln. Und dem habe ich es auch sehr zu verdanken, dass ich so wieder in einen guten Zustand gekommen bin.
Okay, also das heißt, mit dem hast du viel zusammengearbeitet, auch davor und danach.
Lars Lienhardt ist derjenige, der dieses Neuroathletiktraining im Moment deutschlandweit von Amerika hier rüber nach Europa bringt. Mhm. Das ist ein absolut spannendes Feld und möchte ich nicht missen, dass ich ihn empfohlen bekommen habe von Per Mertesacker, mhm. Der mit ihm über Jahre trainiert hat. Und da habe ich ein Invest in meinen Körper, in mein Comeback gegeben, dass ich mit so jemandem arbeiten konnte, der mir sehr, sehr viel mitgegeben hat.
Kannst du da mal, das ist sehr interessant, kannst du da auch für unsere Zuhörer, kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen, was der mit dir gemacht hat? Also jetzt in so einer, ist das so eine Art Sitzung oder wie muss man sich das vorstellen mit dem?
Also das ist ein 1:1 Training. Mhm. Da wird am Anfang eine Diagnose gemacht von deinen, Fähigkeiten, was deine ganzen Sinnesorgane angeht, sprich, es wird auch deine Augen werden hauptsächlich in Betracht genommen, wie dein peripheres Sehen ist. Es ist schwierig zu erklären, weil es sehr komplex ist. Im Endeffekt geht es darum, dass der Informationsfluss von Gehirn zur verletzten Stelle wieder aufgebaut und erneuert werden muss. Und das gelingt durch verschiedene Übungen, durch Augentrainings, durch neuroathletische Stretching-Übungen, die mir sehr geholfen haben, um wieder auch mein Bein in eine komplette Streckung zu bringen. Und hinzu kommt die Verbundenheit zwischen linkem Knie und rechtem Ellbogen beispielsweise. Es gibt ja ganz viele Verbindungen, die dann mit Übungen, die ich dann durch Übungen überhaupt erst kennengelernt habe, dass mein Knie plötzlich beweglicher ist, dass ich mehr Vertrauen in mein Knie bekomme. Und da muss man sich das so vorstellen, dass Lars zu einem kommt oder auch die Neuroathletik-Trainer. Er hat ja auch viele mittlerweile ausgebildet, um dort noch mehr Sportler zu bedienen und helfen zu können. Und dann funktioniert das so 2-3 Stunden. Am Ende nimmt man jede Übung, die einem geholfen hat, in welchem Bereich wir gearbeitet haben, nimmt man per Handy auf, er macht diese Übungen vor und dann hast du das immer auf deinem Handy und kannst das während deiner Reha-Zeit einbauen. Ich habe das bis zum Ende meiner Karriere tatsächlich immer wieder vorbereitet in den Basic-Übungen, um einfach auch dein Gehirn zu resetten und immer wieder hochzufahren. Um mal in dieser Computersprache zu bleiben, also diese Software, die man quasi nach der Verletzung, die beeinträchtigt ist, du hast einen anderen Gang, du hast eine andere Belastung, eine unterschiedliche Belastung. Also diese Software wird einfach neu aufgespielt und das habe ich durch ihn kennenlernen dürfen und bin absoluter Fan von seiner Arbeit und von seiner Type, wie er Sportlern hilft.
Also dir hat das sehr geholfen und jetzt danach, es lief ja, also du warst ja auch verletzungsfrei jetzt mehr oder weniger die letzten Jahre und hattest ja jetzt auch bis zu deinem Karriereende, das jetzt ja vor kurzem war, nochmal einige Erfolge zu feiern, ne? Und es lief ja eigentlich auch weiterhin sehr, sehr gut bei dir.
Ja, ich durfte nochmal 2 Jahre nach Frankreich, wenn ich sage, ich durfte, auch das ist ja eigentlich eine Geschichte, die mit diesem Comeback oder mit dieser verletzten Phase zu tun hat. Beim THW Kiel, wo man 10 Jahre gespielt hat, gab es dann das Vertragsangebot während der Reha-Zeit nur auf ein weiteres Jahr. Obwohl man sich da auch eigentlich abgesprochen hatte, um längerfristig, hatte mir natürlich erwünscht und erhofft, dass man in diesem Verein seine Karriere beendet. Jedoch war es dann nicht so aufgrund der sportlichen Leitung, was gar nicht so tief in einem sitzt, weil man eben seine Entscheidung dann selber getroffen hat, um was Neues zu machen.
Aber deine Pläne waren doch eigentlich ein bisschen andere, wie du gerade gesagt hast.
Ja, weil wenn man so eine Ehe eingeht mit einem besten Verein der Welt, wo man einfach aufgewachsen ist, wo man dann in einer gewissen Form auch sehr, sehr gerne und Publikumsliebling war. Blöd, wenn man das über sich selbst sagt, aber das gehört ja zu dieser Geschichte dazu, dass die Leute verstehen, dass man nochmal eine eigene Entscheidung getroffen hat. Sprich, okay, es gibt jetzt hier nur ein Jahr, dann heißt es sich auch, dann mal davon zu trennen und was Neues anzufangen, weil die Möglichkeit zu haben, in Frankreich nochmal Champions League zu spielen, nochmal eine neue Sprache zu lernen, nochmal mit der Familie ganz was anderes zu sehen, das hat sich im ersten Moment noch gar nicht richtig gut angefühlt, sondern erst als ich dort war, als ich dann eine Erwartungshaltung an mich selber wieder gespürt habe, ey, der Verein möchte Champions League spielen, der investiert in deine Person. Man hatte so eine Art Starspieler-Charakter dort, was mir total unangenehm war, wenn ich ehrlich bin. Aber man konnte sich einfach nochmal auf dem gleichen Level beweisen. Und das war eigentlich der größte Entscheidungsgrund, dann nochmal ins Ausland zu gehen. Eben diese Erwartungshaltung an sich selbst. Und die konnte ich trotz Verletzung einfach wieder aufnehmen.
Mhm. Und die Zeit in Nantes war ja auch erfolgreich. Ich meine, du warst jetzt zum Abschluss nochmal im Final Four.
Ja, nicht nur im Final Four, sondern tatsächlich dann auch im Champions League Finale. Wir haben den Überflieger oder die Übermannschaft Paris Saint-Germain im Halbfinale geschlagen als Nantes, eine Mannschaft, die man mit Sicherheit nicht auf dem Zettel hatte, wenn es ums Final Four ging. Und das war für mich natürlich im eigenen Land, sprich in der Köln Arena, nochmal so einen Abschluss zu haben.
Auch wieder eine schöne Geschichte, ne?
Ja, könnte man wieder. Ne?
Also sowohl dein Comeback und auch, was zwischendrin alles war. Und dann jetzt nochmal so einen grandiosen Abschluss quasi auch so ein bisschen in deiner Halle. Ich meine, in der Halle bist du auch Weltmeister geworden, in Köln. Dann nochmal mit Nantes, vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil es irgendwie vielleicht nicht der THW Kiel war. Aber das war dir wahrscheinlich in dem Augenblick, weiß nicht, hat das für dich irgendwie eine Rolle gespielt? Hast du darüber nachgedacht, dass das nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es eigentlich der falsche Verein war, weil du warst ja auch 2 Jahre da und hast dich auch sehr wohl gefühlt in Nantes, aber hat es irgendwie eine Rolle gespielt in deinen Gedanken?
Nee, im Gegenteil, es hat sich eigentlich sehr gut angefühlt, weil man ja eigentlich sich eine Entscheidung gegen seine Liebe, die noch immer besteht, weil man hat irgendwie noch immer schwarz-weißes Blut, so nenne ich es immer, das mögen andere vielleicht gar nicht hören, aber dagegen entschieden und mit einer neuen Mannschaft was erreicht, was alles übertroffen hatte. Und dann noch in der Halle zu sein, klar, die, wie du sagst, die man schon von anderen Erfolgen kennt, sowohl mit dem THW Kiel als auch mit der Nationalmannschaft. Und dann mit einem lilanen Dress da zu stehen, also die Vereinsfarben waren violett.
Krasse Gegenteil von schwarz und weiß.
Richtig. Endlich kam ein bisschen Farbe ins Spiel, was die Trikotwahl anging. Ja. Und dann ist tatsächlich so ein lilaner Fanblock mit sympathischen Fans, eine eigene Blaskapelle angereist aus Frankreich. Also ich hatte ja generell immer Oktoberfeststimmung bei jedem Heimspiel in Nantes und die kamen alle dorthin. Wir hatten einen unfassbar sympathischen Auftritt an dem Wochenende und sind dann noch gegen Paris Saint-Germain ins Finale eingezogen. Haben dann gegen Montpellier leider verloren, aber da hätten wir noch 3 Tage länger spielen können, das hätten wir auch nicht gewonnen an dem Tag.
Ja, die waren ziemlich gut drauf an dem Wochenende.
Also 3 französische Mannschaften generell ist ja schon mal ein Wahnsinn, dass sie bei einem Final Four stattfinden oder dabei sind, aber dann war das ein absolut rundes Wochenende und auch da wieder ein sehr emotionaler Moment, weil ich nach dem Halbfinalsieg die Familie gesehen habe, die Freunde, die natürlich auch wussten, das ist das letzte große Event auf der Handballbühne und da kamen alle wieder zusammen und auch da kann man es wieder ihr zu Hause nicht sehen, aber die Gänsehaut
ist wieder da.
Gänsehaut. Das heißt, ich lebe für diesen Sport und aufgrund der Familie, die da im Hintergrund und der Freunde, die da im Hintergrund sind, konnte ich das auch all die Jahre so erleben.
Ja, du lebst für den Sport, ist auch ein netter Übergang zur eigentlichen jetzigen Situation. Karriere, Handballkarriere, aktive ist beendet. Aber du bist ja dem Sport nach wie vor sehr verbunden. Jetzt kennt man dich vor allem als ARD-Experte, zuletzt bei der WM. Und vielleicht kannst du kurz schildern, was du jetzt sonst noch so treibst und inwiefern die Erfahrung, die du als Sportler gemacht hast, aber auch insbesondere jetzt mit dem Thema Verletzung, wie du das jetzt transportieren kannst in das, was du jetzt tust.
2 Fragen in einer gestellt.
Wahnsinn,
das ist ja schwer für mich, wo ich ja bei jeder einzelnen Frage immer aushole.
Ich kann es auch nochmal wiederholen,
die Frage. Genau, falls ich es vergessen habe.
Ich war gerade gut drauf.
Also, wie ich diese Erfahrung aus Sportlersicht und auch Verletzten-Sicht einpflege, oder noch weitergebe, das kann ich im Moment ganz gut durch Vorträge, durch auch in Firmen gibt es ja Situationen oder in der Wirtschaft kann man ja sehr viel vom Sport lernen. Und dort habe ich meine Erfahrungen, die ersten sammeln dürfen, um Vorträge zu halten. A, um sein Sportlerleben zu zeigen oder darüber zu erzählen, und aber auch Rückschläge. In der Wirtschaft selber ist man ein Team. Auch aus dem Mannschaftserlebnis kann man eine Abteilung oder ein Arbeitnehmer hat ja auch ähnliche Probleme. Es kommen ja immer Frage-Antwort-Spiele nach so einem Vortrag, die es unglaublich spannend sind, wo man sich nicht darauf vorbereiten kann als Sportler, aber man kommt immer wieder mit Antworten auf deren Fragen. Und da gab es zuletzt eine Frage: Was ist denn, wenn man mal nicht motiviert ist, zum Training zu gehen oder zur Arbeit zu gehen? Und da kannst du aus Sportlersicht halt auch durch die Reha-Phase sagen, während der Handballzeit hast du immer Spaß gehabt, bist immer rausgegangen, hast immer was dazugelernt. Aber während der Reha-Phase gibt es Tage, da denkst du dir, ey, heute geht nichts. Heute gibt dir dein Körper nicht die Power, um über diese Hürde jetzt zu springen. Oder um diese Gewichte nochmal durchzuziehen für die Sätze und die Wiederholungen, die von deinem Trainer vorgegeben worden sind. Aber es wird Tage geben, wo du länger bleibst und wo du dich gut fühlst, wo du deinen Körper plötzlich kennst und sagst, okay, heute mache ich nochmal einen Durchgang mehr oder heute nehme ich nochmal die Übung, die Extraübung mit. Und das ist ja auch ein Beispiel, was man als Antwort an den Arbeitnehmer oder den Teilnehmer, der vor einem sitzt, sagen kann. Lass es zu. Wenn du heute mal eben sagst, heute habe ich keine Lust, in die Arbeit zu fahren oder heute stehen gewisse Dinge an, die mir nicht Spaß machen, dann ist das auch mal so. Dann darf das ja auch so sein. Wir sind alles keine Maschinen. Natürlich darf das nicht zu häufig vorkommen, sonst wird der Chef irgendwann dazwischen funken. Aber es wird mit Sicherheit auch dann Tage geben, wo du dich gut fühlst, wo du dann sagst, okay, heute mache ich die Überstunde noch drauf und heute gehe ich nochmal das unangenehme Thema vielleicht früher an. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt aus Sportler- und Verletzten-Sicht mitgenommen habe, um in Wirtschafts- oder in Vorträgen vor Wirtschaftsleuten weiterzugeben. Natürlich wird mir das auch helfen, das habe ich vorhin schon angesprochen, wenn man mal Trainer ist, wo ich ja aktuell gerade eine Trainerausbildung auch mache. Ich möchte gerne auch da Erfahrungen aus dem Profisport im Handball weitergeben, sowohl was Kinder und Jugendliche angeht, allerdings auch im Jugendtrainerbereich. Somit sind das eigentlich viele Felder, in denen ich mich gerade sehe und auch bewege und hoffentlich auch viel weitergeben kann.
Das ist schön. Also du wirst im Handball auch noch lange erhalten bleiben und kannst deine Erfahrungen dort weitergeben. Ja, ich denke, die Zuhörer haben einiges gelernt im Umgang mit der Verletzung und insbesondere mit deiner wahnsinnigen Geschichte mit dem Comeback-Spiel dann gegen West Bremen. War sehr interessant, da mal ein paar Details zu erfahren. Dann sage ich mal danke, Dominik, für das Gespräch. Gerne. Und ja, dann bleiben wir mal sportlich. Ne?
Jawohl.
5 unseres Comeback Songer Podcasts mit Dominik Klein. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und ihr könnt daraus ein bisschen was mitnehmen. Ich fand sehr, sehr interessant, vor allem, was Dominik über sein Comeback-Spiel so zu berichten hatte. Das war doch echt mal sehr interessant, da reinzuhören. Ja, in diesem Sinne darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bevor es hier rausgeht, aber noch der kurze Hinweis auf die Social-Media-Kanäle. Erstmal unser Gast, den findet ihr natürlich auch auf Instagram unter @dominikklein33. Und uns gibt es zu finden, wenn ihr eingebt @come.back.stronger. Und auf Facebook findet ihr uns auch, wenn ihr einfach nur Comeback Stronger eingebt. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt. Und in diesem Sinne, bleibt sportlich, trainiert fleißig und bis dann. Ciao.